der Person, die die Karriere machen will, aber auch für die Beziehung, in der diese Person lebt. Meinetwegen für die Partnerbeziehung und nicht zuletzt für die Beziehung zu den Kindern. Und wir müssen mit dieser Spannung leben. Zu sagen, Karriere machen, vergiss es, du bist ein Christ, der unterste Platz ist immer der beste. Der unterste hieße dann, ja, der unterste im Sinne, anderen dienen ist ja richtig. Wenn der unterste Platz heißt, der Platz wurde für andere da, stimmt es immer, soll es immer stimmen. Aber das heißt, der niedrigste, der schlechtest bezahlte, der einflussreichste, schlachte diese Rosinen aus dem Kopf, das bringt alles nichts, sei demütig und mach deinen Job mit linker Hand. Das alles würde ich als Christ nicht unterschreiben. Ich würde sagen, das ist verkehrt. Aber den Punkt zu erwischen, wo die Karriere Selbstzweck wird. Ich brauche das für mich. Ich muss mich verwirklichen. Ich muss mich beweisen. Da setzt die Krankheit ein. Und da wird die Karriere zu einem Jesus-Ersatz, wenn ihr dieses Wort von dem Essen und Trinken einmal ernst nehmt. Ich suche meine tiefste Erfüllung darin, dass ich vorankomme. Ich muss das Ziel erreichen. Ich muss diese Position eines Tages haben. Und dann kann es sein, dass wir ziemliche Rückschläge erleben, dass es einen gesundheitlichen Crash gibt, dass wir trotzdem gefeuert werden und dann beginnt das tiefere Nachdenken häufig. Wir suchen Erfüllung an der falschen Stelle. Das Drogenproblem ist zu nennen. Ich weiß, dass es natürlich komplexer ist, als es jetzt in diesem Rahmen behandelt werden kann. Aber Drogen bedeuten ja auch Transzendenzerlebnis, rauswachsen aus dem Alter, aus dem dumpfen Alltag, Lichterlebnisse haben oder sich high fühlen oder eine Wachheit erleben, meinetwegen bei Kokain, die man sich gewünscht hat. Oder Designer-Drogen, die dich in Stand versetzen, viele, viele, viele Stunden durchzutanzen, wenn andere schon längst am Boden lägen. Das ist ein Jesus-Ersatz. Und das nicht zuletzt, und das hat mich immer wieder nachdenklich gemacht, die Erfüllung an der falschen Stelle suchen die, die sie in ihrem Partner oder ihrer Partnerin suchen. Man kann ja die ganze Ehefrage in unserer Generation moralisch betrachten. Da kann man sagen, es ist ein Verfall der Sitten. Das ist nicht verkehrt. Man kann es aber auch anders sehen, nämlich dass die Ansprüche an die Ehe ins Uferlose gewachsen sind. Weil Menschen so viel auf diese Beziehung geben, so viel in sie an Hoffnungen investieren, darum warten sie so lange und darum sind sie dann oft, wenn es nicht klappt, auch so schnell bereit rauszugehen. Ich sage, das ist eine Betrachtung, ich sage nicht, das ist alles. Wenn der Partner zum Glücksbringer gemacht wird, wenn der Partner mir das Glück liefern soll, dann habe ich ihn zu Jesus gemacht. Das würden wir nicht sagen. Es ist für mich ganz erschreckend, dass auch christliche Ehen, wenn ich christliche Ehen sage, meine ich Ehen von wiedergeborenen Menschen, also ich meine das so, wie es die Bibel meint, so häufig und so schnell geschieden werden. Ich erinnere mich, dass mein Sohn Arne, als er ungefähr 7 Jahre verheiratet war, jetzt ist er, glaube ich, 10 verheiratet, sagte, manche, die so lange so geheiratet haben, als ich geheiratet habe, sind inzwischen geschieden. Und was mich so erschreckt ist, sie kämpfen nicht um ihre Ehe. Das ist ein tiefes Thema, warum auch die Frustrationstoleranz so niedrig geworden ist, warum man so schnell aufgibt, so vergleichsweise schnell aufgibt. Aber ich wollte heute Morgen auf diesen einen Akzent hinaus, dass wir eine extrem hohe Erwartung oft haben an den Partner. Er soll mich glücklich machen. Und mein Rat ist, wer glücklich werden will, sollte gar nicht heiraten. Ich meine das buchstäblich. Ich meine das buchstäblich. Dass eine gelungene Ehe und Glück zusammengehören, ist gar kein Thema. Aber zu heiraten, um einen Menschen zu haben, der mich glücklich macht, der mich glücklich macht. Das ist eine verkehrte Perspektive von Anfang an. Es ist ein Anspruch. ist ein Ideal und es überfordert einen normalen Menschen. Wer sein Glück nur in der Ehe, nur in der Partnerschaft sucht, macht sich selber etwas vor. Und es ist eine Form von ungewolltem Götzendienst. Kein Partner, auch kein mitfühlender, teilnehmender, liebevoller Partner kann das geben, was nur Jesus geben kann. An Selbstwert, an Bestätigung, an Erfüllung. Deswegen ist es wichtig, eine Ehe zu dritt zu führen. Also die Frau, der Mann und Jesus. Und es ist wichtig, dass jeder seine eigene Beziehung zu Jesus hat. Wir müssen lernen, Ehe nicht aus den Kitschromanen zu verstehen und aus bestimmten Liebesfilmen, sondern von der Realität her und vom Wort Gottes her. Ich möchte an dieser Stelle ein paar Testfragen stellen. Ich möchte so gerne, dass wir diese Worte Jesu, dass wir nicht mehr hungern, wenn wir ihn haben, so ernst nehmen und so praktisch nehmen, wie es überhaupt nur geht. Das ist nicht Poesie, das ist erlebbare Wirklichkeit. Und deswegen möchte ich einige Fragen. Deswegen möchte ich einige Testfragen stellen. Kein Mensch bleibt von Leid verschont. Leid ist ein Oberbegriff für Verlusterfahrung. Verlust an Gesundheit, Verlust an Arbeitsplatz, Verlust an Besitz. Und wenn wir Leid erfahren, möchten wir jemanden haben, dem wir das erzählen. Und das kann auch das kleine Leid eines Tages sein. Der Rüffel des Chefs, die Unfreundlichkeit der Kollegin, das muss nicht das große Leid sein. Aber ist jetzt keiner da, was machen wir dann? Können wir sagen, Jesus, ich erzähle dir das? Oder ist Jesus für uns so abstrakt, so unwirklich, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, ihm das zu erzählen? Das lieber in uns schmoren lassen, grübeln. Ist hier jemand, der sagen kann, ich kenne keine Einsamkeit mehr, seit ich Jesus als meinen allernächsten Freund entdeckt habe? Einsamkeit ist nicht Alleinsein. Alleinsein gehört zum menschlichen Leben dazu. Einsamkeit ist ein bedrückendes Gefühl, keinen zu haben. Ich fürchte, wir lösen das Herzlichen Dank. Ich fürchte, viele lösen das immer noch so, dass sie dann sagen, ich brauchte jetzt unbedingt jemanden, mit dem ich darüber reden kann, dem ich das ausschütten kann, vor dem ich das klagen kann, und denken dabei immer an einen guten Freund oder Freundin oder so jemand. Und natürlich ist das, gehört das zum menschlichen Leben dazu, dass wir uns austauschen wollen. Da geht es nur darum, ob Jesus auch in diese Bereiche, wo es uns wehtut, hineinkommt und wir sagen, Jesus, du sättigst mich. Du tröstest mich, du erfüllst mich, du bist mir ganz nah. Ich möchte ein sehr, sehr schwieriges Thema ansprechen. Ich hoffe, dass es mir gelingt, es behutsam zu tun. Manche sind gegen ihren Willen Singles. Sie wünschen sich eine Partnerin oder einen Partner. Nichts ist natürlicher als dieses. Nun sind sie aber auch Christen. Als Christen wissen sie, dass es selbstschädigend ist, einen Partner zu wählen, der eigentlich auch Christ ist. Das haben sie gehört, das ist ihnen gesagt worden. Ich kann sagen, dass ich in unserer Gemeinde niemand trauen würde, der mit einem Nichtchristen an der Hand daherkäme. Ich würde mich weigern, ich würde sagen, ich traue dich nicht. Wenn du jemanden heiraten willst, der kein Christ ist, dann sagst du, das Wichtigste meines Lebens muss der andere nicht teilen. Das ist mir nicht so ein Bedürfnis. Und der Gang zum Standesamt wird der Ort eines öffentlichen Verrates an Jesus. Ich weiß, dass das sehr hart ist. Wenn ihr mir nicht glaubt, fragt die Leute, die Jahre oder Jahrzehnte mit einem nichtchristlichen Ehepartner gelebt haben und selber brennende Christen waren, was das für ein Leid ist. Und da ich Menschen nicht betrügen möchte, sondern ihnen helfen möchte, weigere ich mich, das zu tun. Und wenn besonders liebevolle junge Frauen sagen, wenn ich ihn erstmal geheiratet habe, dann kriege ich ihn schon noch dahin, dann sage ich, nein, er kriegt dich dahin. Das ist das Wahrscheinlichere. Und wir haben es erlebt, und es hat mich nachdenklich gemacht, dass Menschen, die dieses kritische Alter hatten, kritisches Alter heißt, diese Altersspanne waren, wo sie sagen, es gibt nicht mehr sehr viele Züge für mich, die letzten Züge fahren allmählich, dann kriege ich keinen mehr ab. Dass sie plötzlich, wenn die Liebe kam, wie einen Dammbruch erlebt haben. Ja, ich habe es so erlebt, dass sie sagten, nicht wörtlich, aber der Sache nach, Jesus ist ja ganz schön und gut, was ich habe, habe ich, den nehme ich und dann lasse ich das mit Jesus fahren. Und ich habe mich gefragt, was ist das Problem? Und für mich habe ich herausgefunden, sie sind nie satt gewesen an Jesus. Wären sie satt an Jesus, dann würden sie nicht sagen, ist mir doch völlig egal, ob ich einen Partner kriege, das wäre eine Vergewaltigung ihrer Natur. Dann würden sie sagen, ich lebe von Gott und aus seiner Hand, ich tue alles, was ich kann, um eine Partnerschaft anzuknüpfen. Und man kann ja einiges tun. Aber ich erzwinge es nicht. Und ich will nur einen Partner haben, nämlich einen, der mit Jesus lebt oder gar keinen. Dieses ist kein moralisches Problem. Wenn eine langjährige Mitarbeiterin, wie wir es erlebt haben, plötzlich alle ihre Prinzipien über Bord wirft und mit ihrem nichtchristlichen Freund zusammenzieht. Es wirkt auf uns wie ein Gewitter. Für mich ist es keine moralische Frage. Sie hat nicht ein Gebot der Bibel missachtet, das wäre die oberflächliche Betrachtung. Sondern sie hat durch ihr Verhalten gezeigt, dass sie nie in der Tiefe satt war an Jesus. Sie hat nie ihre Bedürfnisse, ihre tiefsten Bedürfnisse als junge Frau Jesus gegeben, hat ihn nie da hineingelassen. Hat gesagt, Jesus, füll du mich aus. Nicht so, dass ich mein Bedürfnis verdränge. Das Bedürfnis ist da und ich stehe dazu. Ja, ich wünsche mir das sehr, aber ich lebe nicht davon. Ich bin auch nicht ein unglückliches Mädchen, dass meine Freundinnen alle verheiratet sind und ich immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr dieser Logik folgen könnt. Ich wollte sie aber aussprechen. Weil ich so sehr möchte, dass wir Jesus real erfahren und nicht so ein bisschen an moralisches Christentum und wenn wir eine Sünde haben, bringen wir sie ihm und die Gebote sind auch ernst, dass er uns in der Tiefe unserer Seele erfüllt, da wo unser Hunger ist, zum Beispiel nach Zweisamkeit, nach Liebe, nach Intimität. Sie sagen, Jesus, du bist meine Intimität, du bist meine Liebe, du füllst mich aus. Und dass wir eben so lange uns öffnen, bis wir satt sind an Jesus. Und dann erst sind wir gegen die Sünde gefeit, gegen das Abirren gefeit. Ich freue mich über eure Begeisterung. Ich möchte ein anderes Problem nennen. Wir haben in der Gemeinde heute eine neue Armut, auch in der Gemeinde. Es gibt nicht mehr so viele Wohlhabende und das wird vielleicht auch nicht in nächster Zeit sich ändern. Jede Gemeinde träumt so von 3 bis 4 Millionären. Das ist für den Haushalt und für ein Gemeindezentrum eine sehr gute Basis. In Klammern ich auch. Aber es gibt eine neue Armut und es gibt Leute, die können sich mehr leisten. Es gibt zum Beispiel Leute, die können sich aus bestimmten Gründen keinen Urlaub leisten oder dieses Jahr keinen Urlaub leisten. Oder sie fahren ein kleindimensioniertes Auto und andere kommen davor gefahren. Ich habe jetzt erlebt, dass jemand sagte, in seiner Gemeinde hätten sie zu ihm gesagt, Pastor, schaff dir doch mal ein ordentliches Auto an. Weil es gab so eine bestimmte Autoklasse, die war dort überwiegend vertreten und der Pastor fiel da unten runter. Das ist das Problem des Neides. Neid ist das Gefühl, das eintritt, wenn es mich schmerzt, dass der andere mehr hat, sich mehr leisten kann, sich besser Klamotten kaufen kann. Auch bei den eigenen Kindern. In der Schule ist es heute sehr wichtig, gute Klamotten zu haben. Wie gehen wir damit um, wenn unsere Kinder das uns zeigen? Die anderen, die können sich mehr leisten. Das Problem des Neides können wir nicht lösen durch moralische Appelle, sondern indem wir tiefer Sättigung finden in Jesus. Sie sagen, ja, ich habe alles, was ich brauche. Ich würde auch gerne 3-mal im Jahr auf Mallorca Urlaub machen, oder so, aber ich habe das alles. Ich bin wirklich glücklich in Jesus. Und zwar nicht so, wie der Fuchs sagt, ich mag die Trauben sowieso nicht, weil er da nicht hochkommt. Also ich habe mir jetzt persönlich, ich habe jetzt seit ein paar Tagen ein Riesenauto, totschick, habe ich geschenkt gekriegt. Ich freue mich wie ein Kind über dieses große, schöne Auto, ein Volvo. Hat mir mal ausgerechnet mein Sohn geschenkt, hat mir auch erzählt, was dieses Auto noch an Verkaufswert hatte. Ich verrate das jetzt nicht. Die Zeit davor bin ich oft mit so einem kleinen Opel gefahren. Ich habe gedacht, was braucht ein Hauptpastor einer Gemeinde ein großes Auto? Ist doch albern. Ich brauche das nicht. Und ich brauche nicht, wenn unser neues Gemeindezentrum ist, das größte Zimmer. Was für ein Unsinn. Warum muss der Chef das größte Zimmer haben? Ich bin ein Christ. Ich brauche sowas nicht. Versteht ihr das Problem? Du kannst es auf ganz verschiedene Felder beziehen. Wir haben die größte Gemeinde. Oh ja, wir sind nur so klein. Ein bisschen neidisch sind wir schon, dass ihr so eine große Gemeinde habt. Wieso denn? Wir haben Jesus. Es ist so wichtig, dass wir nicht dem anderen das missgönnen, weil wir innerlich arm sind. Wenn wir innerlich arm sind, brauchen wir Statussymbole. Wir innerlich arm sind, müssen wir was vorweisen, müssen wir protzen, müssen wir gute Klamotten tragen, müssen wir tolle Schuhe haben. Wenn wir innerlich arm sind, müssen wir so viel Urlaub machen, müssen wir zeigen, dass wir die Fassade halten. Wenn wir innerlich reich sind, können wir das genießen, wenn wir es haben. Ich genieße mein schönes, großes, teures, schickes Auto, das ich jetzt habe. Aber ich kann ehrlich sagen, ich brauche es nicht. Und das hängt damit zusammen, wie hat dir Jesus erlauben, uns satt zu machen? Oder sagen die Kinder dieser Welt, die dürfen sündigen. Ich armer Christ darf ja nicht. Ich würde doch so gerne sündigen, aber das ist alles verboten. Wenn wir das sagen, sind wir nicht satt in Jesus. Das andere lasse ich, da habe ich nur noch stehen, das Problem des materiellen Verlustes ist ein Mensch, der seine Arbeit verloren hat. Ist das jemand, der herumlaufen muss nach dem Motto, ich bin minderwertig, der hat Arbeit, ich bin schon im dritten Jahr arbeitslos. Das ist ein Problem. Wir haben unser Selbstwertgefühl oft sehr verknüpft mit unserer Tätigkeit nach außen. Und menschlich gesprochen verstehe ich, dass das jemand, der die Arbeitslosigkeit erleidet, damit auch sich sozial abgestiegen fühlt. Aber das muss nicht sein, wenn wir satt sind in Jesus. Wir können sagen, ja, ich würde gerne eine Arbeit wieder haben und ich tue auch alles, und zwar alles, nicht nur ein bisschen, damit ich sie finde. Und auch wenn es an einem anderen Ort ist, in einem anderen Berufsfeld als bisher, aber mein Wert hängt nicht davon ab, dass ich eine Arbeit habe. Ich bin satt in Jesus. Ich wollte diese Beispiele gebrauchen und vielleicht würden euch andere einfallen, um zu sagen, wie konkret die Sache ist oder sein kann, diese Sättigung in Jesus. Letzter Punkt, einige Hilfen. Das erste, das habe ich zwar schon mehrfach gesagt, aber ich möchte es nochmal ausdrücklich unterstreichen, lasst uns ehrlich mit unseren natürlichen Bedürfnissen umgehen. Es hat keinen Sinn, diese natürlichen Bedürfnisse zu verdrängen. Verdrängen heißt, nicht wahrhaben zu wollen und abzuschieben. Wenn wir uns allein fühlen, ist es richtig zu sagen, Jesus, ich fühle mich so allein. Und dabei nicht stehen zu bleiben. Wenn wir uns eine Partnerin oder einen Partner wünschen, ist es absolut schädlich, nicht nur unchristlich, zu sagen, das macht mir gar nichts, das ist eine Lüge. Wem das nichts macht, der ist vielleicht hilfsbedürftig, der braucht vielleicht Seelsorge. Aber die Bedürfnisse einzugestehen, wenn wir keine Arbeit haben, wir sagen, Jesus, ich wünsche mir so sehr eine Arbeit, um meiner Familie willen, um meines Einkommens willen, auch weil ich gerne was Vernünftiges tue und nicht so viele Stunden herumsitzen möchte, dass wir uns in unsere natürlichen Bedürfnisse eingestehen. Das ist das Erste. Zweitens, dass wir immer wieder zu Jesus kommen. Mir ist aufgefallen, dass dieses Glauben an Jesus und Kommen zu Jesus parallel gesagt wird. Das ist der Parallelismus Hebräorum, der im hebräischen Denken eine Rolle spielt. Das heißt, ein Gedanke wird auf zweifache Weise ausgesagt. Der ein und derselbe Gedanke wird auf zweifache Weise ausgesagt. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Das ist dieser Parallelismus Hebräorum. Und das heißt, an Jesus glauben heißt immer wieder zu ihm kommen. Dass er die erste Adresse wird, dass wir die Nähe zu ihm suchen, dass wir die Intimität zu ihm pflegen. Das ist sehr wichtig, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass er wirklich unser Freund ist, dass wir wirklich Zeit mit ihm verbringen und nicht ab und zu ihn aus der Entfernung grüßen. Hallo Jesus hier, ich bin immer noch da. Das Dritte, dass wir immer wieder im Glauben seine Zusage ergreifen. Jesus, du bist mein Glück. Ich nehme es im Glauben an, danke. Du bist meine Erfüllung. Du gibst volle Befriedigung. Bei dem großen Dichter Terstegen heißt es, wer dich hat, ist still und satt. Ich glaube, das ist in diesem Lied, Gott ist gegenwärtig, bin ich ganz sicher. Hast du das jemand? Terstegen war jemand, der das erlebt hat, ein christlicher Mystiker. Wer dich hat, ist still und satt. Das heißt, er hat diese innere Sättigung erlebt. Und das Vierte, viel Lobpreis. Der Lobpreis hat ja eine Segensspur in unserem Leben hinterlassen, wenn wir viel gelobt haben. Es hat auch an dieser Stelle eine Bedeutung. Beim Lobpreis konzentrieren wir uns auf die Geschenke Gottes und nicht auf seine Ansprüche und seine Forderungen. Alles zusammen, ich glaube, dass es für die Zeit, die vor uns liegt, sehr, sehr wichtig ist, dass wir in Jesus gesättigte Menschen sind. Das bewahrt uns vor ganz vielen Sünden. Das bewahrt uns vor ganz vielen Versuchungen. Es ist so wie jemand, der in einer befriedigenden Ehe lebt, weniger für Seitensprünge anfällig ist, als jemand, dessen Ehe sowieso ausgehöhlt ist. Und dann kommt irgendeine attraktive Figur des anderen Geschlechtes daher und dann ist der Gedanke, ja, das wäre doch was. Das ist sehr viel schwieriger, wenn die Ehe erfüllt ist. Und wenn die Beziehung zu Jesus sättigend ist, dann erscheint uns die Sünde nicht so verlockend. Dann sagen wir, den Scheiß brauche ich nicht. Dieses Essen aus der Mülltonne, das brauche ich nicht. Dieses Trinken aus der Pfütze, das brauche ich nicht. Ich habe klares Wasser. Und ich glaube, dass es ein sehr tiefer Punkt unseres Glaubens ist, dass wir Jesus erlauben, in unsere tiefsten Bedürfnisse hineinzukommen und uns satt zu machen. Das ist ein Weg, aber in diesem Weg können wir weiterkommen. Und es genügt nicht, dass wir das sozusagen im Kopf verstehen. Es ist wichtig, dass wir das im Glauben erfassen, ergreifen, festhalten und erleben.